Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Echt klasse. Wir sind in einer gemeinsamen Reihe über den Kolosserbrief. Und diese Stelle, die wir heute miteinander anschauen, die könnte man so ganz grob überschreiben mit liebe Frauen, liebe Männer, liebe Kinder. Kleine Vorbemerkung. Diese Predigt ist nicht nur für Verheiratete gedacht. Diese Predigt ist auch nicht nur für frisch verliebte Paare gedacht, so nach dem Motto, jetzt müsst ihr es euch mal anhören, endlich kriegt ihr es mal gesagt, wie es richtig geht. Sie ist auch nicht nur für, was weiß ich, Verlobte gedacht oder so, sondern diese Predigt ist einfach für uns alle gedacht. Auch für Leute, deren Ehe vielleicht gescheitert ist. Und an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Da, wo du gescheitert bist in deiner Ehe, in deiner Beziehung, da möchte Gott mit Heilung reinkommen, da möchte Gott Neues wirken, gerade in diesem Feld von Beziehung zwischen Mann und Frau. Neuanfang ist immer möglich. Starten wir rein, indem wir uns den Bibeltext anschauen, der mir da gegeben ist. Und es ist keine leichte Kost, ihr Lieben. Kolosser 3, Vers 18 bis 21, da lesen wir, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So erwartet es Christus, der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ihr Männer, liebt eure Frauen und kränkt sie nicht. Ihr Kinder, seid euren Eltern in allen Dingen gehorsam, denn so ist es richtig, da ihr ja zum Herrn gehört. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Was für ein Text, oder? Ich weiß nicht, was so deine Gedanken sind, wenn du so einen Abschnitt hörst, wie es dir damit geht. Vielleicht denkst du, boah, das ist ganz schön herausfordernd. Vielleicht denkst du auch, Thema Ehe und Familie, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich heute zu Hause geblieben und hätte mir irgendeinen anderen Livestream angeschaut, dann brauche ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigen. Oder du empfindest es einfach, denkst, also eine Ehe, Familie ist ja an sich schon herausfordernd genug und anstrengend, dann muss ich doch nicht noch so eine Predigt hören. Vielleicht denkst du aber auch, jo, genau so ist es. Das ist das, was ich denke. Endlich mal eine Predigt dazu. Oder du fragst dich so, ist es überhaupt noch passend heute? Kann man das so leben? Geht das denn? Oder du bist auch einfach ablehnend und sagst dir, Unterordnung? Was soll denn das? Heute reden wir von Gleichberechtigung, ja, das ist heute angesagt. Oder du denkst vielleicht, alles, was da irgendwie geschrieben ist, das hat mit mir gar nichts zu tun, weil ich möchte mir nicht in meine Beziehung zu meinem Ehepartner, zu meinem Mann, zu meiner Frau reinreden lassen. Ich möchte mir nicht reinreden lassen von der Bibel, ich möchte mir nicht reinreden lassen von Paulus, von irgendeinem Menschen. Ich möchte mir auch nicht reinreden lassen von Gott. Vielleicht ist das auch dein Gedanke. Aber weißt du, wie auch immer du über diesen Abschnitt denkst, wie du dazu stehst, es ist wichtig, dass wir uns immer mal wieder mit den Aussagen der Bibel zu diesem Thema Ehe und Familie beschäftigen. Und deswegen noch ein paar Vorbemerkungen, bevor ich ein bisschen tiefer mit euch einsteige. Die erste Voraussetzung, die erste Vorbemerkung, meine erste Aufforderung an dich ist, höre für dich. Höre nicht für deine Frau oder deinen Mann. Ja, du brauchst jetzt nicht da sitzen und denken, hey, hör gut zu, ist für dich. Nein, es ist für dich ganz persönlich. Gott redet zu dir. Hoffentlich auch zu deinem Ehepartner, wenn du einen hast, oder deinem zukünftigen oder wie auch immer, ja? Aber Gott redet ganz persönlich zu dir. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, bitte keine Vergleiche. Es geht nicht darum, ob andere es in deinen Augen irgendwie besser oder schlechter machen als du. Und Inspiration ist okay, ist schön. Also ich freue mich auch daran, einfach zu beobachten, wie andere ihre Ehe leben. Gar keine Frage. Inspiration ist immer toll. Vergleiche bringen uns überhaupt nicht weiter. Und dann noch eine Voraussetzung und auch eine Vorbemerkung. Es geht nicht um unsere Vorstellungen von Ehe. Es hat keine Relevanz. Sondern es geht darum, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Und natürlich ist das nicht so einfach. Wir haben ja unsere gesellschaftlichen und familiären und was weiß ich alles für Prägungen, die uns beeinflussen, immer und immer wieder. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen, was Gottes Wort eben zu diesem Thema sagt, wie Gott sich diesen Bund von Mann und Frau, die Ehe, gedacht hat. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal beten, bevor wir, wie gesagt, ein bisschen tiefer einsteigen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du dir, ja, dass du Vorstellungen davon hast, wie wir Ehe leben sollen. Und danke, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du einen guten Plan für jeden Einzelnen von uns hast und dass du auch gute Gedanken in diesem Thema von Beziehung, von Partnerschaft, von Ehe hast. Und ich bete, dass du uns hilfst, uns unsere Herzen zu öffnen für dein Reden. Und dass wir einfach erleben, wie du die einzelnen wichtigen Punkte für uns heute Morgen einfach highlightest und groß machst. Amen. Amen. Warum macht Paulus diese Aussagen? Was steckt denn dahinter? Nun, ich glaube, dafür ist es gut, wenn wir mal ganz an den Anfang der Bibel gehen, in die Schöpfungsgeschichte. Da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18, da sagte Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will jemanden schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Und dann kommt was Interessantes, wenn ihr das ganze Kapitel mal lest, dann kommt der Auftrag Gottes an den Menschen, die Tiere zu benennen. Direkt nach dieser Aussage. Und Adam sucht, während er die Tiere benennt, während er die sich alle anguckt, was sind das für Viecher und wie sind die so drauf, wie könnte man die benennen, das ist ja schon fast eine wissenschaftliche Arbeit, die er da tut. In dieser Zeit hält Adam Ausschau nach einem Gegenüber für sich selbst. Und er findet niemanden. Es ist niemand Passendes dabei. Und dann verpasst Gott dem Adam die erste Vollnarkose der Geschichte und entnimmt eine Rippe. Und dann lesen wir weiter, Vers 22 und 23 in 1. Mose 2. Aus der Rippe formte Gott, der Herr, eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch aus, das ist sie, endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Sie soll Frau heißen. Und ich bin ihr Mann. Wir gehören zusammen, denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Es wird deutlich, dem Mann fehlt was. Ja, dieses Gegenüber, das ihm entspricht, dieses Gegenüber, das fehlt. Dieser Beistand, diese Hilfe fehlt. Und übrigens, falls du jetzt irgendwie gedacht hast, dass die Frau einfach eine Stufe unter dem Mann steht, weil da ja steht Hilfe und Beistand, das ist an dieser Stelle nicht gemeint. Ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. An dieser Stelle ist das gleiche Wort im Hebräischen wie da, wo Gott uns hilft, wo er uns eine Hilfe ist. Also hier geht es nicht um eine Abstufung irgendwie. Aber es wird deutlich schon an dieser Stelle, Mann und Frau sind einfach unterschiedlich. Ich hoffe, das ist keine neue Erkenntnis für euch. Ich möchte euch ein bisschen was verdeutlichen und ich habe zum Glück schon ein freiwilliges Ehepaar gefunden. Sonja und Jens, darf ich euch mal nach vorne bitten? Genau, Applaus. Applaus. Darf ich euch bitten, euch einfach mal so hier hinzustellen? Ja, Jens in diese Richtung, Sonja in diese Richtung, Rücken an Rücken. Ach so, und ich habe euch noch was Feines hier mitgebracht. Weil wir sind ja in der Predigt über Ehe. Ladies first, bitteschön. Jens, die passt auch über deine Brille drüber, ja? Also, super, oder? Wow. Er sieht ganz rosa aus, oder?
So wollte ich ihn immer schon behaupten.
Ah, okay. Ich würde euch einfach mal fragen wollen, könnt ihr kurz beschreiben, was ihr seht? Jens, was siehst denn du?
Schwarzer Vorhang.
Ist es an? Ja.
Schwarzer Vorhang, Gitarre, ein Tisch, ja, Klavier,
okay.
Ein Raum. Ja.
Gut. Sonja, was siehst du?
Schlagzeug, ein Kreuz und Tische.
Okay. Die beiden stehen fast an der gleichen Stelle, ja? Aber sie haben eine völlig unterschiedliche Perspektive. Sie gucken einfach in unterschiedliche Richtungen, sie nehmen Unterschiedliches wahr. Und das passiert auch in Beziehungen immer wieder, dass wir einfach unterschiedlich wahrnehmen. Und das kann dazu führen, dass sich eine Distanz zwischen uns aufbaut. Ihr dürft mal jetzt so ein, zwei Schritte jeweils in eine Richtung gehen. Und da ist plötzlich ein Abstand. Man ist nicht mehr so nah beieinander, einfach weil man Dinge unterschiedlich wahrnimmt, einfach weil man auch unterschiedlich ist. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, wenn wir als Ehepaare gemeinsam auf Gott schauen. Ihr dürft mal zu mir gucken. Ich habe extra mein weißes Hemd angezogen, damit das irgendwie so ein bisschen ein Kontrast ist. Ja, also wenn die zwei jetzt zu mir gucken, dann haben sie einerseits mich im Blick und andererseits können sie sich gegenseitig auch wieder sehen und wahrnehmen mit ihren wunderbaren Brillen. Dankeschön, dass ihr das mitgemacht habt. Die Brillen dürft ihr behalten. Kleine Erinnerung an dieses Beispiel. So, immer wieder eben haben wir als Menschen, als Ehepartner unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte, die dann eben auch dafür sorgen können, dass man sich plötzlich unverstanden fühlt. Da denkt sie, ja, er sieht mich gar nicht mehr, er interessiert sich gar nicht mehr für mich. Und wie oft sind Männer einfach auch getrieben, wollen irgendwas schaffen, irgendwie Ergebnisse sehen und verlieren tatsächlich ihre Frau ein Stück aus dem Blick. Und dann fühlt sie sich unverstanden und zieht sich zurück. Und Frauen sind ja oft einfühlsamer. Frauen schaffen ganz oft ein Zuhause. Alleine diese Unterschiede. Jeder von euch kennt wahrscheinlich einen Single-Mann und eine Single-Frau. Ja? Wenn ihr die zweimal besucht, ja? Beim Mann, da habt ihr eine funktionale Single-Bude. Also ich weiß noch, wie das bei mir aussah. Da war ein Sofa drin, da war ein Bett drin, da war ein Tisch drin, ein Schreibtisch, eine Musikanlage und ein Fernseher. Eine Kaffeemaschine. Und als ich meine Frau kennenlernte und das erste Mal in ihrer Single-Wohnung war, das war irgendwie ganz anders. Die hatte das gemütlich und schön eingerichtet. Bisschen anders als bei mir. Und vielleicht kennt ihr so Leute, vielleicht ist es auch sehr klischeehaft. Aber diese Unterschiedlichkeit und diese unterschiedliche Wahrnehmung kann dazu eben führen, dass man sich voneinander entfernt. Und übrigens sehen wir schon im Schöpfungsbericht, wie wesentlich und auch wie einzigartig diese Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ist. Eben als der Mann den Tieren Namen geben soll, da stürzt er sich in die Arbeit, aber er findet keine Erfüllung in dieser Arbeit. Er findet kein Gegenüber, keine Partnerin. Diese Erfüllung, die findet der Mensch erst, als Gott ihm die Frau als Gegenüber schenkt. Und noch was. Es ist eben Gott, der dem Mann die Frau als Gegenüber schenkt. Der Mensch kann sich dieses Gegenüber nicht selbst erschaffen. Er braucht Gott und er braucht die Beziehung zu ihm. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Ehe dann am besten gelingt, wenn wir sie in der Gemeinschaft mit Gott leben. Wenn Gott der Dritte im Bunde ist. Deswegen habe ich euch dieses Bild damit gebracht, ja? Wir haben eine Beziehung zu unserem Ehepartner, aber jeder von uns hat eben auch eine Beziehung zu Gott. Wo wir uns auf Gott ausrichten, da haben wir ganz automatisch auch unseren Ehepartner im Blick. Okay, kurzes erstes Zwischenfazit. Der erste Gedanke, Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Er hat sie mit einer unterschiedlichen Natur, aber auch mit unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten und Aufgaben geschaffen. Und Gott hat uns auch begrenzt erschaffen. Wir Männer haben einfach unsere Begrenzungen. Und ihr Frauen übrigens auch. Aber Gott hat Mann und Frau einander als Gegenüber, als Partner, als Ergänzung und als Hilfe geschenkt. Ihr Frauen, ihr gleicht mit eurem Wesen, eurer Natur, mit euren Begabungen, mit euren Fähigkeiten unsere Begrenzungen als Männer aus und auch umgekehrt. Und ganz wichtig, diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau ist keine Wertigkeit. Mann und Frau sind gleichwertig, trotz aller Unterschiedlichkeit oder vielleicht auch wegen aller Unterschiedlichkeit. Anders ist einfach anders. Und nicht unterschiedlich wertvoll. Der zweite wichtige Gedanke ist, Ehe gelingt am besten in der Beziehung zu Gott. Wir sind als Menschen für die Beziehung zu Gott geschaffen. Das bedeutet, dass wir, jeder von uns, unser Potenzial am besten eben in der Gemeinschaft mit Gott entfalten und leben können. Und genau so ist es auch in der Ehe. Gott hat uns eben nicht so geschaffen, dass wir alleine, ohne ihn, ohne diese Beziehung zu ihm leben könnten. Das funktioniert nicht. Wir kriegen das ohne Gott einfach nicht hin. Es klappt nicht, es funktioniert nicht. Wenn wir versuchen, ohne Gott zu leben, dann führt das letztlich immer ins Verderben. Immer. Und das gilt eben auch für unsere Ehen. Und das ist übrigens der Grund, warum ich bei Trauversprechen immer Wert darauf lege, dass das Brautpaar sagt oder das junge Ehepaar, dass die sagen, ja, mit Gottes Hilfe, dass das irgendwie zum Ausdruck kommt, dass man Gottes Hilfe braucht. Das ist ja keine fromme Floskel, die man da einfach vor sich hin redet, sondern das ist das Bekenntnis, dass wir diesen Beistand und die Hilfe Gottes brauchen und gleichzeitig auch die Bitte darum, dass Gott uns hilft. Ich glaube, ohne Gott landen wir letztlich immer in der Sackgasse. Gott weitet unseren Blick und er leitet ihn eben auch auf den anderen hin. Und deshalb ist die zentrale Frage für jede Ehe, wer ist der Chef? Gott soll es sein, ja? Und das ist auch die Grundlage für Paulus in dieser Bibelstelle, die ich mit euch anschauen soll, nämlich Kolosser 3, Vers 18 bis 21. Schauen wir uns mal die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe an. Diese Bibelstelle, die ich schon gelesen habe, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so erwartet es Christus, der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ihr Männer, liebt eure Frauen und kränkt sie nicht. Wenn wir das hören heute, dann kommen vielleicht Fragen so in uns hoch. Warum soll sich eigentlich immer die Frau unterordnen? Ist sie nicht dem Mann ebenbürtig? Haben wir doch gerade drüber gesprochen. Ist nicht die Frau in mancher Ehe der wertvollere und klügere Teil? Und müssen nicht gerade wir Christen für das Thema Gleichberechtigung der Frau eintreten und sagen, hey, das ist wirklich wichtig. Mir ist wichtig, dass wir diesen Abschnitt in den gesamten Zusammenhang der Bibel, der Aussagen in der Bibel zum Thema Ehe stellen. Und es gibt einen ähnlichen Text, der etwas ausführlicher ist im Epheserbrief im 5. Kapitel. Und den möchte ich, weil er etwas ausführlicher ist, mit euch angucken. Da geht es ganz allgemein um das Leben als Christ und mittendrin gibt es da Aussagen über die Ehe. Das fängt an, Epheser 5 ab Vers 17, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Also wir sollen nicht gedankenlos handeln, wir sollen bewusst handeln. Das, was wir tun, sollen wir bewusst machen, wir sollen uns Gedanken machen. Wir sollen immer wieder fragen, was Gott eigentlich will. Das ist einfach so ganz allgemein unsere Aufgabe und eben auch in der Ehe. Und die Grundlage ist, wir wollen Gott ehren mit unserem Leben. Und dann geht's weiter, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Die Formulierung, die hier benutzt ist, bedeutet, dass wir immer wieder neu um diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Damit ist nicht die einmalige Geistestaufe gemeint, die du vielleicht irgendwann während deines Glaubenslebens empfangen hast, so was weiß ich, vor 5, 10, 15, 20, 50 Jahren, sondern es geht darum, dass wir immer wieder neu bitten, Herr, erfüll mich mit deinem Geist. Und mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein, bedeutet, dass wir ein Leben der Freude leben. Manchmal ist es ziemlich still und manchmal ist es richtig temperamentvoll, ja? Ganz, ganz unterschiedlich. Aber Freude über dieses Heil, das Jesus schenkt, die wird sich immer äußern, die wird immer spürbar sein, die wird immer anzumerken sein. Immer. Das ist nicht nur irgendwie intellektuelle Erbauung, dass du in deinem Kämmerlein still da sitzt und denkst, ach, ich bin so froh, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin und dass Jesus mich lieb hat. Das auch, ja, aber nicht nur, sondern das äußert sich. Diese Freude ist sichtbar. Und dann heißt es da weiter, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. In euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Hey, Lobpreis, Anbetung, das sind nicht nur die Lieder, die wir hier Sonntagmorgen singen. Übrigens, klasse an euch als Team. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so in die Gegenwart Gottes hineingeführt habt. Das ist echt gigantisch, auch mit der musikalischen Qualität. Einfach ein Genuss. Macht richtig Spaß. Ich glaube, die haben sich mal einen Applaus verdient. Aber bei allem musikalischen Genuss und bei aller Freude darüber, eben Anbetung, Lobpreis, das ist ein Lebensstil. Es geht nicht nur um Lieder im Gottesdienst. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und dieser Wunsch, Gott zu ehren mit unserem ganzen Leben, das ist die Grundvoraussetzung, um auch miteinander in guter Weise als Ehepaar leben zu können. Geisterfüllt Leben und ein erfülltes Eheleben gehören nach meiner Überzeugung einfach zusammen. Und Paulus malt da dann ein ganz spannendes Bild von Ehe. Er macht nämlich deutlich, diese Eheleute, das sind nicht zwei extrem bedürftige, verunsicherte Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, wozu sie auf der Welt sind und deswegen hängen sie sich aneinander und suchen nun die Erfüllung jeweils in der Nähe zum Ehepartner, zur Ehepartnerin. Sondern diese beiden Eheleute haben eine Antwort auf diese großen Lebensfragen gefunden. Sie wissen, wozu Gott sie geschaffen hat. Sie wissen, dass sie in der Gemeinschaft mit Gott leben sollen und wer sie auch in Christus sind. Und natürlich lebt jeder mit Höhen und Tiefen, gar keine Frage. Aber wenn wir das erlebt haben, dann wissen wir, wo wir unsere Energie für unser Leben herbekommen. Nämlich bei Jesus in der Gegenwart Gottes, ja? Und das gilt übrigens auch für Singles. Ich bitte dich, wenn du deinen Ehepartner nicht, noch nicht gefunden hast, wie auch immer, dann bitte ich dich, hey, dein Wert liegt nicht darin, ob du eine Partnerschaft hast oder nicht, ob du verheiratet bist oder nicht. Dein Wert liegt auch nicht darin, ob deine Ehe vielleicht gescheitert ist oder nicht, sondern dein Wert liegt darin, dass Jesus dich liebt und du in Beziehung mit ihm lebst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundlage. Okay, und dann geht's weiter. Und jetzt kommen wir direkt in diese Parallele hinein, die Paulus eben im Kolosserbrief auch hat. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Ich finde spannend, dass der Abschnitt oder dieser Teil innerhalb dieses längeren Abschnittes über das Leben in der Ehe mit dieser Aufforderung beginnt, sich einander unterzuordnen. Das ist die Voraussetzung. Es geht nicht darum, wer der Chef in der Ehe ist. Wer ist der Chef in der Ehe? Jesus ist der Chef, haben wir schon festgestellt, ja? Also dieses schöne Dreieck, was ich euch gezeigt hatte. Einander sich freiwillig in guter Weise unterordnen, das kann man nur, wenn man selber die Liebe Gottes erlebt hat. Und wenn man weiß, dass diese Unterordnung auch nicht missbraucht wird. Es geht letztlich darum, sich einander freiwillig unterzuordnen und einander freiwillig aus Liebe zu dienen. Und das können wir nur einander dienen, freiwillig einander dienen. Das können wir nur, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann kommt diese Aufforderung von Paulus an die Frauen, sich ihren Männern unterzuordnen. Aber gleich danach kommt die Aufforderung an die Männer, die Frauen zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und Jesus gab sein Leben für die Gemeinde. Damit bekommen die Männer, nach meinem Empfinden jedenfalls, die weit größere Herausforderung. Ja? Das ist viel mehr, was Paulus da von den Männern erwartet, als von den Frauen. Jede dieser Ermahnungen, die wir hier lesen oder Aufforderungen, hat so ihre ganz spezielle Gestalt. Und doch sind die Partner aufgerufen, sich dem anderen zu unterordnen und einander aufopferungsvoll zu dienen. Ehemann und Ehefrau sollen beide nicht für sich selber leben, sondern jeweils für den anderen. Ich glaube, das ist die schwierigste und gleichzeitig wichtigste Aufgabe, die es für Ehepaare gibt. Wenn Paulus hier schreibt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dann bedeutet das für den Mann, dass er auch Verantwortung übernehmen soll. Es geht nicht darum, dass der Mann die Frau beherrschen soll. Es geht auch nicht darum, dass die Frau irgendwie klein gehalten werden soll, sondern es geht darum, einander zu dienen. Ich wiederhole mich. Und ihr lieben Männer, immer wieder beobachte ich, dass Männer sich vor der Verantwortung drücken wollen. Sie versuchen dann alle möglichen Entscheidungen in der Ehe und in der Familie auf die Frau abzuwälzen. Leute, ich frage mal, ist das Partnerschaft auf Augenhöhe? Sehe ich nicht so. Es geht immer darum, einander zu dienen und der Familie zu dienen. Aber es kann manchmal Situationen geben, ja, da, da ist es schier unlösbar. Da kann man sich nicht einfach auf einen gemeinsamen Weg einigen. Weil das ist erstmal das, was wir tun sollen. Wenn wir einander dienen sollen, wenn wir uns einander unterordnen sollen, dann ist das, was wir tun sollen, gemeinsam, miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden, den wir als Ehepaar oder als Familie gehen können. Aber was denn, wenn wir uns nicht einigen können? Wenn es irgendwie... Ja, wenn wir keinen Weg finden, was dann? Wie kommt man aus dieser Situation dann heraus? Ich glaube, da kommt dann tatsächlich diese Aussage von Paulus zum Tragen, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Ich habe ein paar kluge Gedanken von Katie und Tim Keller gefunden in deren Buch über Ehe. Lohnt sich sehr zu lesen. Diese Gedanken, habe euch da mal 4 Gedanken mitgebracht, wie man das praktisch dann leben kann, wenn man einfach ja keinen gemeinsamen Weg findet, wenn es ja trotz allem Beten und Fragen und Ringen und dem ehrlichen Wunsch, einander zu dienen und gemeinsam da eine Entscheidung zu treffen, wenn man das irgendwie nicht hinkriegt, weil die Ansichten zu unterschiedlich sind. 4 Gedanken, wie man das leben kann. Der erste Gedanke, der Ehemann benutzt seine Autorität nie, um sich selber zu dienen, sondern nur, um den Interessen seiner Frau zu dienen. Finde ich eine heftige Formulierung, aber ich finde sie gut, deshalb sage ich sie euch. Ja, der Ehemann trifft seine Entscheidungen bitte nicht alleine. Der Mann hat nicht automatisch Recht in der Ehe. Ein dienender Ehemann muss seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse opfern, um seiner Frau gut zu tun und um sie aufzubauen, um sie zu fördern. 2. Gedanke. Die Ehefrau hat nicht die Aufgabe, schön gefügig zu sein, sondern ihre Gaben produktiv einzusetzen. Die Ehefrau soll die beste Freundin und der beste Ratgeber ihres Mannes sein. Eheleute sollen sich gegenseitig annehmen. Sie sollen einander ergänzen. Und das bedeutet ein ständiges Geben und Nehmen. Da, wo das einseitig wird, wo einer immer nur gibt und der andere immer nur nimmt, da ist irgendwas schief. Da funktioniert es irgendwie nicht. Und dann... Mann und Frau müssen einander anhören und beide ihre Argumente in das Gespräch einbringen. Es geht darum, gemeinsam das bessere Urteil, gemeinsam den besseren Weg zu finden. 3. Gedanke: Die Frau darf dem Mann keinen Kadavergehorsam entgegenbringen. Dieser Satz von Petrus, den wir in der Apostelgeschichte lesen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, der gilt auch in der Ehe. Ja, eine Frau, aber auch ein Mann, darf nicht bei Dingen mitmachen, die Gott verbietet. Geht einfach nicht. Und bei Missbrauch, bei Gewalt, ist es eine Tat der Liebe, die Polizei zu rufen und dem ein Ende zu setzen. Liebe darf niemals bei einem anderen, was? Liebe darf niemals einem anderen Menschen Leid zufügen. Liebe darf auch nicht Böses verlangen. Sie darf das Tun des Bösen nicht leicht machen. Und der 4. Gedanke, das Ausüben dieser Führungsrolle, also das Haupt, das darf nur geschehen, um der Frau und der Familie zu dienen. Nicht um sich selbst zu dienen. Es geht nicht darum, wer nachgeben muss. Sondern es geht immer, ist immer die Grundlage, einander zu dienen und der Familie zu dienen. Und meist kommt es auch in so schwierigen, kniffligen Situationen zu einer Lösung, weil jeder der beiden den anderen im Blick hat und dem anderen hoffentlich ja Gutes gönnt. Ich möchte, dass es meiner Frau gut geht, Die Frau möchte, dass es dem Mann gut geht. Ja? Das soll der Wunsch sein. Beide versuchen, einander zu gefallen, einander Gutes zu tun. Okay, soweit mal für die Ehepartner, für die Ehepaare, vielleicht hoffentlich eine Inspiration, wie ihr Ehe leben könnt oder wie ihr das zukünftig machen wollt. Wir kommen noch zur Beziehung von Kindern und Eltern, die ja auch in diesem Abschnitt mit drin steckt. Da haben wir vorhin gelesen, wieder zurück im Kolosserbrief, ihr Kinder, seid euren Eltern in allen Dingen gehorsam, denn so ist es richtig, da ihr ja zum Herrn gehört. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Vielleicht können wir mal kurz dieses Dreieck noch mal einblenden. Ja? Da ist jetzt das Ehepaar in dieser Dreiecksbeziehung zu Gott. Aber wo, bitteschön, in diesem Bild haben denn Kinder den Platz, ihren richtigen Platz? Was meint ihr? Wo gehören die hin?
Mitte.
Mitte. Genau in die Mitte. Andere Vorschläge? Zwischen die beiden Eheleute, okay? Sonst noch Vorschläge? Wie bitte? Bei Gott? Okay, wäre auch eine Variante? Sorry, ich bin anderer Meinung. Darf ich mal das nächste Bild haben? Da gehören die hin. Unten drunter. Warum? Sie gehören nicht zwischen die Eltern, weil sie nicht die Beziehung zwischen den Eltern behindern sollen. Sie gehören auch nicht in Richtung Gott verschoben, ja, weil sie auch nicht die Beziehung zu Gott irgendwie behindern sollen. Nee, sie gehören da unten hin. Und da geht es dann darum, dass eine gleichwertige, sie gehören übrigens da auch mittig zwischen Mann und Frau, zwischen Mutter und Vater. Nicht irgendwie eher in Richtung Mutter oder eher in Richtung Vater, sondern sie gehören dahin, meiner Meinung nach jedenfalls, wo ich sie dahin gemalt habe. Es geht darum, dass die Beziehung da gleichwertig ist. Jawohl, da sind die Pfeile. Und dass da eben eine gleichwertige Beziehung zu den Eltern ist. Und dann geht es auch immer darum, dass eine Beziehung zu Gott hergestellt ist. Unser wichtigster Auftrag als Eltern für Kinder ist, dass wir ihnen ermöglichen, in eine Beziehung zu Gott hineinzukommen. Das ist das Ziel von jeglicher christlicher Erziehung, ja? Und zwar in einer positiven Art und Weise. Du kannst deine Kinder nicht zum Glauben erziehen, das funktioniert nicht. Ja, aber du kannst sie ermutigen, du kannst sie immer wieder einladen und du kannst das, was an dir liegt, wirklich tun, damit diese Beziehung zu damit diese Beziehung von den Kindern zu Gott wirklich entstehen kann. Hey, Jens, wann sind bei euch Ranger? Freitagabend. Egal, wo du wohnst und wenn du 100 Kilometer fahren musst, um die Kids zu den Rangers zu bringen, bitte mach das, ja? Bitte bring die zu den Rangers, damit die eine Möglichkeit haben, Jesus zu begegnen. Bring die in Kindergottesdienst oder wie heißt der Kindergottesdienst bei euch? Sunday Kids, Entschuldigung. Bring sie zur Jugend am Samstagabend, soweit ich weiß. Ich weiß, das ist diese elende Fahrerei. Also ich bin ja Papa, ich weiß, wovon ich rede, ja. Und ganz ehrlich, ich habe doch auch nicht immer Lust, da mich hinzusetzen und wieder nochmal zu fahren und so. Aber es gibt ja auch Fahrgemeinschaften und so. Aber hey, dieser Dienst ist so wichtig. Und schaut, dass ihr als Ehepaar für eure Kids betet, dass ihr auch da immer wieder ja, eine geistliche Atmosphäre zu Hause habt. Und damit meine ich nicht irgendwas Zwanghaftes, sondern was Natürliches, was eurer Art und Weise entspricht. Unser Ziel ist immer, dass Kinder in die Gemeinschaft mit Jesus hineinkommen. Das ist das Allerwichtigste. Naja, und dann ist da die Rede davon, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen. Ja, aber ich bin auch sehr dankbar über diesen Satz von Paulus, dass die Väter in dem Fall, aber ich erweitere das mal auf die Eltern, nicht zu streng sein sollen mit den Kindern. Hey, Strenge da, wo es unbedingt nötig ist. Ja, aber bitte zuallererst Liebe. Und übrigens, das, was hier an die Kinder geschrieben ist, ist nicht für erwachsene Kinder gemeint. Erwachsene Kinder, die sind selbstständig und haben ihre eigene Verantwortung. Sicher auch den Eltern gegenüber, aber Eltern können an der Stelle einen Rat geben, aber nicht Gehorsam erwarten. Okay. Das mal noch in aller Kürze. Eine letzte Bibelstelle, einfach um den Umgang mit oder den praktischen Umgang in der Familie nochmal auf eine gute Basis zu stellen. Epheser 4, Vers 26, da lesen wir: Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Hey Leute, es kommt immer wieder in Ehe und Familie zu Konflikten, zu schwierigen Situationen, gar keine Frage. Aber bitte, 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 bitte sucht immer wieder neu die Versöhnung. Das ist so wichtig. Und das gilt übrigens in allen Beziehungen, die wir so haben. Ich möchte schließen mit drei Reflexionspunkten. Einfach für dich so als Gedankenanstoß. Meine erste Frage ist, womit muss ich aufhören? Wo muss ich einen Stopp setzen? Was ist an der Stelle, was ist da wichtig für mich in diesem Bereich von Beziehung, von Ehe und Familie? Womit muss ich aufhören? Womit will ich aufhören? Zweite Frage, Start, was fange ich an? Wo ist etwas, was dir vielleicht heute deutlich geworden ist, wo du sagst, da muss ich was verändern in meinem Leben, da soll was in Gang kommen. Sei es für die Kinder zu beten, für den Ehepartner, was auch immer, ja? Will da gar nichts vorgeben, sondern ich glaube, dass Gott da auch zu dir redet. Und das dritte ist der Gedanke Hilfe. Wo brauchst du Gottes Hilfe und wo können vielleicht auch Menschen dir helfen? Ich möchte gerne nochmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dir Ehe und Familie ausgedacht hast. Herr, das ist so großartig, das ist so schön. Und ich bete, dass du in unsere Ehen und Familien hineinkommst. Dass du mit deinem Geist in unseren Ehen und Familien wirkst. Und dass wir das erleben, wie es wirklich ist, einander zu dienen, einander auf Augenhöhe zu begegnen, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Herr, ich bete ganz besonders für uns Männer, in einer guten Art und Weise Verantwortung in unseren Ehen und Familien zu übernehmen. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wo Punkte der Veränderung dran sind. Wo wir was aufhören müssen, wo wir was anfangen sollen oder wo wir einfach nur sagen müssen, Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen vielleicht auch Hilfe von Menschen. Bitte komm du da hinein. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.